Ja, wir sind letzte Woche in eine spannende Serie gestartet, die goldenen Regeln. Und da geht's ja hauptsächlich um den Umgang, wo Jesus hat mit anderen Menschen gelebt hat, gelehrt hat, Umgang mit anderen Menschen, Umgang in der Gemeinschaft. Es geht so um Prinzipien, wo Jesus gelebt hat, gelehrt hat und für dir auch eingestanden ist. Letzte Woche haben wir gestartet mit der goldenen Regel Nummer 1. Und das war Nächstenliebe. Und das Prinzip von der Nächstenliebe, das zieht sich ja wie einfach von Anfang bis zum Schluss, das zieht sich durch die ganze Bibel durch. Wir lesen das Matthäus 22, Vers 39. Da steht, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Und das ist Grundlage geworden für christliche Ethik, Grundlage für christliche Lebensführung. Warum? Weil Jesus hat selber gelebt. Und Jesus hat es gelehrt und hat gesagt, hey, das Gebot, das kommt an der Wichtigkeit, an das Gebot an, was heisst, du sollst Gott lieben von ganzem Herzen, mit allem zusammen, mit deinem Verstand, mit allem, was du hast, sollst du Gott lieben. Aber genauso wichtig kommt das Gebot von der Nächstenliebe. Eines Tages ist ein Mann gekommen zu Jesus und der Mann hat recht viel gewusst über Gesetze, über was man machen sollte, wie man Gott, ein gottgefälliges Leben kann führen kann. Er war ein Gesetzeslehrer, ein jüdischer Gesetzeslehrer. Und er ist zu Jesus gekommen und gesagt, Jesus, das mit der Nächstenliebe, das musst du nochmal erklären. Und vor allem, wer ist denn der Nächste? Und hat so einfach verschiedene Fragen nochmal an Jesus gestellt. Und Jesus kommt und sagt, ich erzähle euch eine Geschichte. Und die Geschichte könnt ihr lesen im Lukas-Evangelium, Kapitel 10, ab Vers 25. Und Jesus erzählt eine ganz einfache Geschichte. Er sagt, da war ein Mann unterwegs von Jerusalem nach Jericho. Auf dem Weg, da sind Räuber gekommen, haben ihn überfallen. Er ist ausgeraubt worden, er ist zusammengeschlagen worden und er ist dort liegen geblieben. Und drei Leute sind bei dem Mann vorbeigekommen. Der erste, der vorbeigekommen ist, war ein Priester. Und der Priester hat ihn gesehen, hat irgendwie probiert, ein bisschen auf der Seite, am Rand vorbeizulaufen, einfach ja nicht dem verletzten Mann zu nahe kommen und ist einfach weitergelaufen. Der zweite Mann war ein Levit, einer, der im Tempel dient hat. Auch der hat ihn gesehen und ist an dem vorbeigelaufen und einfach so tun, wie wenn nichts wäre und läuft an dem verletzten Mann vorbei. Der dritte, wo durchgelaufen ist, das war ein Mann aus Samaria und er ist dort hingegangen, hat eine Verletzung gesehen und er hat Mitleid gehabt mit dem und hat ihm geholfen und er hat ihn verarztet, so gut er konnte an Ort und Stelle, packt ihn auf seinen Esel oder aufs Reittier, steht in der Bibel, vielleicht war es ein Ross gewesen, was er hatte, keine Ahnung, ein Kamel, was auch immer. Hat ihn einfach aufgeladen, hat ihn mitgenommen in die nächste Herberge, hat dort nochmal ein bisschen weitergeholfen und hat ihn dort gelassen und hat gesagt, ich zahle auch noch einen weiterpflegen, schaut einfach, dass dem Mann wieder gut geht. Das ist die Geschichte, wo Jesus erzählt hat, so ganz knapp, kurz und bündig. Moral von dieser Geschichte ist, Jesus hat am Schluss gesagt, wer ist jetzt von diesen drei der gewesen, der Nächstenliebe gelebt hat? Der Priester, der Levit, der Tempeldiener oder der Mann aus Samaria, der gesagt hat, komm, ich helfe dem, der da am Boden ist. Und alle sind sich einig gewesen, logisch ist der gewesen, der geholfen hat. Und dann sagt Jesus, okay, geht hin und macht genau das Gleiche. Helft auch. Handelt genau gleich wie der dritte Mann, der da durchgelaufen ist. Viele von euch kennen die Geschichte unter welchem Titel? Wie heisst die Geschichte? Der barmherzige Samariter. Warum ihr auch immer auf den Titel kommt, vermutlich steht er in eurer Bibel oben durch, oder? Über dem Abschnitt steht der barmherzige Samariter. Ursprünglich ist das Neue Testament in Griechisch geschrieben worden. Und ihr müsst wissen, es hat keine Unterteilung in Kapitel gegeben. Es hat einfach die Bücher gegeben. Und das ist so ein Fließtext gewesen, oder? Und da hat es keine Unterteilung gegeben. Kein Titel, kein Abschnitt, kein Vers, sowieso gar nichts. Die erste Unterteilung hat man so angefangen im Mittelalter, wo man angefangen hat, die Abschnitte ein bisschen zu unterteilen. Und so im 16. Jahrhundert mit Reformation und natürlich der Buchdruck, der dann gekommen ist, hat man angefangen, Kapitel machen, einzelne Verse machen, einfach so, dass man einen besseren Überblick in der Bibel hat. Und in dem Zusammenhang ist der Titel noch auch gekommen. Also irgendwie im 16. Jahrhundert hat irgendjemand immer gesagt, komm, in dieser Geschichte geben wir einen Titel und das Wort der barmherzige Samariter. Erstens, weil er aus Samaria kommt, ist ein Samariter gewesen. Und weil er geholfen hat, er ist barmherzig gewesen. Also der barmherzige Samariter heisst die Geschichte. Und unter dem Titel kennt man das. Ist interessant, dass in unserem Sprachgebrauch kennen wir das Wort Samariter auch, oder? Samariter sind Menschen, oder ist ein Synonym für Menschen, die erste Hilfe leisten. Es gibt in der Schweiz einen Verein, der heisst samariter.ch, und die sind spezialisiert darauf, auf Weiterbildungen, Ausbildungen für Menschen, die erste Hilfe leisten müssen. So Notfall, Sanitäter oder erste Hilfe. Als ich die Autoprüfung gemacht habe, musste man noch einen Samariterkurs machen. Kennt ihr das? Also, es war ein Erste-Hilfe-Kurs, oder? Heute heisst es wirklich Nothelfer-Kurs. Aber damals war das ein Samariter-Kurs, den man machen musste. Samariter ist zum Sinnbild geworden für den Menschen, wo aus Samaria kommt, wo geholfen hat, wo erste Hilfe geleistet hat. Also bis zum heutigen Tag. Ich erlaube mir aber, weil der Titel in der Urversion von der Bibel nicht war, sondern einfach später mal dazu kam, zum besseren Verständnis, erlaube ich mir, einen neuen Titel zu setzen für die Geschichte. Ein Titel, den ich finde, passt mindestens so gut wie der barmherzige Samariter. Das mit dem Samariter lassen wir, aber wir sagen nicht mehr der barmherzige Samariter, sondern wir sagen ihm jetzt der grosszügige Samariter. Und das führt uns nämlich auf die goldene Regel Nummer 2, die wir miteinander anschauen, Grosszügigkeit. Und ihr werdet sehen, wir schauen jetzt die Geschichte nochmal an von dem Samariter unter dem Aspekt von der Grosszügigkeit, und ihr werdet sehen, es passt wirklich nicht schlecht. Hat sehr, sehr viel mit Grosszügigkeit zu tun, was da passiert ist in dieser Geschichte. Also die Geschichte fängt an mit einem Reisenden, wo von Räubern überfallen wird. Zwei Menschen, ein Priester, ein Levit, sind vorbeigelaufen an ihm, haben ihn zwar gesehen, aber vielleicht sind sie zu beschäftigt gewesen, ich weiß es nicht. Vielleicht haben sie Angst gehabt, dort. Ich meine, immerhin, der ist überfallen worden, oder? Vielleicht haben sie auch ein geistliches Problem gehabt, ihm zu helfen. Sowohl der Priester wie auch der Levit sind nämlich bemüht gewesen, Reinheitsvorschriften einzuhalten. Und wenn sie die Reinheitsvorschriften nicht einhalten, dann hätten sie nicht können im Tempel dienen. Das wäre das Problem gewesen. Und zu diesen Reinheitsvorschriften hätte dazugehört, dass man keinen Kontakt mit Verletzten oder mit Toten hat. Also es könnte tatsächlich sein, dass sie Angst gehabt haben, sich rituell zu verunreinigen. Wenn sie jetzt würden, der Verletzte, oder vielleicht ist er sogar tot, der hat wirklich übel ausgesehen, oder? Wenn sie dem würden helfen und den berühren, also geht das nicht. Vielleicht haben sie einfach Angst gehabt, sie könnten auch überfallen werden. Auf jeden Fall, egal was man für Gründe jetzt denen zugeben, oder wo man sagt, hey, das könnte ein möglicher Grund gewesen sein. Fazit, ihres Mitgefühl hat nicht so weit gelangt, dass sie hingegangen sind und gesagt haben, komm, wir helfen dem Verletzten. Also zu wenig Mitgefühl haben sie gehabt, ist nicht so weit gegangen. Ganz anders dem aus Samaria. Der war in ähnlichen Umständen, Gefahrensituation war ähnlich. Auch der hat Sachen vorgehabt, hat Termine gehabt, gehe ich davon aus. Aber er ist hingegangen und es steht, er hat Mitleid gehabt. Und Mitleid ist das, was bei ihm einfach überwogen hat, über allen Überlegungen, über allen Abschätzungen von Gefahren, von soll ich das, kann ich das, was auch immer. Mitleid ist drüber gestanden und aufgrund von dem ist er hingegangen und hat geholfen. Hat es einfach nicht übers Herz gebracht, an dem Verletzten vorbeizulaufen und dem nicht zu helfen. Statt Lukas 10, Vers 33. Schließlich kam ein Reisender aus Samariendorf vorbei. Als er den Mann sah, hatte er Mitleid mit ihm. Er sieht den Verletzten, er hat das Mitleid gehabt. Und gesagt, so kann ich nicht liegen lassen. Ich kann jetzt einfach da nicht vorbeigehen. Das Gegenteil von Mitleid wäre ja Hartherzigkeit. Man könnte sagen, vielleicht sind die, der Priester oder der Levit ein bisschen hartherzig gewesen, oder? Braucht schon ein bisschen irgendwie eine gewisse Abkühltheit, dass du so einem schwer Verletzten einfach vorbeilaufen tust und dass du nicht helfen tust. So eine gewisse Gefühlslosigkeit oder so Kälte im Herzen, dass du einfach sagst, der ist verletzt, offensichtlich, oder? Und ich laufe einfach vorbei, gar nicht mehr schauen, sondern ich laufe einfach vorbei, wie wenn er nicht würde da liegen. Und jetzt bin ich natürlich mega happy, dass keiner von uns hartherzig ist. Und niemand würde von sich behaupten, ich bin hartherzig. Das würde ich von mir auch nicht sagen, oder? Oder würde jemand von Ihnen vielleicht gerade sagen, hey, ich bin ein hartherziger Mensch? Nein. Sind wir nicht. Würde man nie von uns sagen, oder? Aber wie oft gehen wir so an den verletzten Menschen von unserer Zeit einfach vorbei? Wie oft schauen wir einfach weg, wenn jemand in Not ist? Wie oft schauen wir weg, wenn Hilfe nötig wäre? Wie oft verschliessen wir unsere Augen, wenn Menschen geholfen werden müssen? Oder wenn ein Problem gelöst werden müsste? Wie oft tun wir so und denken, ja, ich habe keine Zeit, oder komm, ich habe letztes Mal schon, soll jetzt ein anderer machen, oder da gibt es ganz viele Gründe, ich habe andere Pläne. Irgendein kommt dann schon, der das macht. Ich bringe ein Beispiel aus unserer Church. Unser Kids-Ministry, das wir haben. Wir haben ja da irgendwie 90 Kinder. 80, 90 Kinder, die am Sonntag betreut werden in verschiedenen Altersgruppen. Letzten Samstag, Samstag vor einer Woche, da ist im Chat von der Kids Ministry. Kids Ministry, das ist ab 2. Kindergarten bis 5. Klasse, hat jetzt einfach gräbelt, oder? Und es sind so Nachrichten gekommen wie, ich bin krank, ich kann leider nicht, meine Kinder sind krank, es tut mir leid und so. Wirklich, es hat sich einfach kumuliert. Es ist so wie, einfach so, losgegangen. Ein Chat nach dem anderen, oder? Wer von euch ist alles in einem Dienst-Chat drin? Wer ist alles so in einem Chat drin, wo so wichtige Sachen kommuniziert werden, vor allem, wenn Leute nicht können, oder? Wer hat schon herausgefunden, dass eigentlich immer die gleichen einspringen? Mehrheitlich, oder? Mehrheitlich sind sie gleich, die sagen, okay, komm, ich springe ein, ich mache jetzt das. Dann können wir uns natürlich jetzt etwas fragen. Die einspringen, immer relativ schnell sagen, komm, ich mach's, oder? Haben die einfach mehr Zeit? Die sind gesegnet mit voriger Zeit, oder? Die haben jeden Sonntagmorgen Zeit. Du nicht, weil du musst in den Gottesdienst, oder? Aber die haben Zeit, die können das machen. Oder sehen sie mehr Not, die jetzt da ist? Sehen sie mehr den Wert vom Helfen, von dem Einspringen? Und was ist mit denen, die sich nicht melden, oder? Ich hätte niemandem zu nachtreten mit dem. Aber wir müssen uns fragen, in alltäglichen Sachen, wie gehen wir um, wenn wir eine Not sehen? Wie gehen wir mit dem um, wenn wir sehen, hey, da braucht jetzt irgendjemand Hilfe, da braucht jetzt ein Team Hilfe, da ist jetzt irgendwie, da ist es angebracht, dass man einspringt, dass man helfen. Das ist ja nicht einfach eine Mitteilung, wenn jemand zum Beispiel schreibt, ich bin krank, ich kann nicht sein. Das ist ein Hilferuf. So nach dem Motto, Hilfe, wer springt ein für mich? Ich bin daheim, weiß ich nicht, was man denn gerade macht oder so, je nachdem, was man für eine Krankheit hat, oder? Aber er sagt auch, hey, ich brauche jetzt dringend jemanden, der für mich das macht, weil ich kann das nicht. So ein Hilferuf. Wie gehen wir mit dem um? Niemand von uns ist hartherzig. Aber es fällt uns einfach manchmal schwer, unsere Zeit und unsere Pläne und unsere Ressourcen zu opfern oder abzuändern, einfach um jetzt schnell einspringen oder irgendjemandem zu helfen, oder? Das ist nicht einfach. Und es kommt immer unverhofft. Und es kommt immer im falschen Moment. Und es passt in den wenigsten Fällen, weil wenn so etwas kommt, dann hat man ja bereits etwas anderes vor. Und das ist überall so. Wenn plötzlich eine Not da ist von irgendeinem Mensch, und wenn es dir gleich geht wie mir, dann hast du bereits etwas anderes geplant. Du hast bereits etwas anderes vor. Und es passt dir eigentlich nicht. Die wenigsten stehen auf und sagen, den heutigen Tag behalte ich mir mal frei, es könnte ja sein, das. Das machen wir nicht, oder? Sondern wir leben in unserem Tag hin und dann kommen die Sachen, die kommen dann einfach so, die liegen dann plötzlich so da, wie ein Verletzter, zusammengeschlagen auf dieser Straße liegt, so geht's los in einem Chat rein oder wo auch immer. Wir haben jetzt den Alpha-Life-Kurs bei uns. Und wir haben eine Vision für den Alpha-Life-Kurs. Und die Vision, die wir haben, oder das, was uns antreibt, den Alpha-Life-Kurs machen, das Bild, das wir haben, zu dem der Alpha-Life-Kurs soll dienen, ist ganz einfach. Wir wollen, dass Menschen aus verschiedenen Generationen Gott kennenlernen können. Und wir wollen, dass sie sich für ein Leben mit Jesus entscheiden. Darum machen wir den Alpha-Kurs. Darum. Wieso haben wir den Wunsch? Wieso haben wir den Wunsch, dass Menschen Gott kennenlernen können und dass sie eine Beziehung mit Jesus haben können? Warum haben wir das? Weil wir denken, dass sie Jesus brauchen. Weil wir denken, dass jeder Mensch Erlösung braucht. Jeder Mensch braucht die Wiederherstellung von der Gottesbeziehung. Jeder Mensch braucht eine Ewigkeitsperspektive. Und jeder Mensch muss gerettet werden. Versteht ihr? Das Wort gerettet werden, das ist richtig in dem Zusammenhang. Aber das zeigt, da ist doch eine Not da. Ja, sehen wir jetzt die Not? Wenn du deinen Nachbar anschaust, deinen Arbeitskollegen anschaust, was denkst du denn? Denkst du, der hat es auch gut, der hat das grössere Auto, das grössere Haus wie ich. Der hat einen besseren Job, der ist Lehrer, der hat mehr Ferien. Denkst du solche Sachen? Oder denkst du, der hat ein riesen Problem? Der hat eine riesen Not? Da ist ein Hilfeschrei, über der Seite oder nicht, aber über seinem Leben ist ein Hilfeschrei und der heisst, ich brauche Gott. Ich brauche Wiederherstellung von meiner Beziehung mit Gott, ich brauche Vergebung, ich brauche Erlösung. Ich will eine Ewigkeitsperspektive für mein Leben. Wenn das, was in der Bibel steht, über das Thema stimmt, dann hat jeder Mensch die Not. Dann sind Menschen, die Gott nicht kennen, in einer riesen Not. Menschen, die keine Wiederherstellung erlebt haben, von ihrer Gottesbeziehung, Vergebung nicht erlebt haben, die sind in einer riesigen Not. Wenn du die Leute siehst, siehst du die Not? Das ist meine Frage. Apostelgeschichte 4, Vers 2 steht, nur Jesus kann den Menschen Rettung bringen. Nur Jesus kann den Menschen Rettung bringen. Nichts und niemand sonst auf der ganzen Welt rettet uns. Denkst du an den Vers, wenn du deinen Nachbarn siehst, deinen Arbeitskollegen? Denkst du an den Vers und denkst, das ist eine riesige Not. Ob sie sich dem bewusst sind oder nicht. Aber das ist eine riesige Not. Wir wollen, dass Menschen Jesus als Erlöser kennenlernen. Wir wollen, dass Menschen echte Gottesbeziehungen haben. Wir wollen, dass Menschen Ewigkeitsperspektive fürs Leben haben. Und die Frage, die ich dir heute Morgen stelle, ist, denkst du, dass Menschen, die Gott nicht kennen, wirklich in Not sind? Siehst du die Not über dem Leben von diesen Menschen? Siehst du, dass irgendjemand ihnen den Weg zu Gott muss zeigen? Irgendjemand muss ihnen das aufzeigen, die Ewigkeitsperspektive können zeigen, erklären. Haben wir das Mitgefühl für die Not von deinem Nachbarn, von deinem Freund, von deinem Arbeitskollegen? Sind wir bereit, unsere Zeit und unsere Ressourcen und unsere Connections dafür einzusetzen, dass Menschen gerettet werden können? Dass Menschen geholfen werden können? Sind wir da dazu bereit, das zu machen? Ihr hockt jetzt alle zusammen auf so einem Alpha-Flyer drauf. Vielleicht könnt ihr mal schnell das Füdli lupfen, sorry, aber und einfach den mal vornehmen. Jetzt will ich dir eine wichtige Frage stellen. Weißt du, wie viel Power da drin liegt, dass der Alpha-Flyer in deiner Hand ist? Bist du dir bewusst, wie viel göttliche Kraft da drin liegt, dass der Alpha-Flyer jetzt in deiner Hand ist? Dass in dem Moment, wo du dich entscheidest, der Alpha-Flyer jemandem weitergeht, das kann das Leben von einem Menschen total verändern. Es kann einen Menschen in die Beziehung mit Gott führen. Es kann einem Menschen aufzeigen, was für ein Segen das ist, dass wir mit Jesus, mit Gott unterwegs sein dürfen. Die Frage ist, sind wir bereit, einfach grosszügige Ressourcen, unsere Zeit zu investieren? Dafür einzusetzen. Alpha-Kurs, ja, geht 7 Abend, oder? Keiben nur blöd. 7 Abend, oder? Jetzt, wenn ich den Nachbarn einlade und dann kann ich ihn ja begleiten, oder? Also, ist eigentlich so, gehört ein bisschen zum Konzept, ist eine Möglichkeit, den Nachbarn zu begleiten. Das heisst, es ist nicht nur für den Nachbarn 7 Abend, es ist auch für dich 7 Abend. Ganz ehrlich, und ich sage das mit einem grossen Respekt und ohne einen Vorwurf zu machen, aber ich habe schon viel als Erklärung gehört, warum jemand nicht eingeladen worden ist, ist die Erklärung gewesen, er kommt mir ungelegen, der Alpha-Kurs. Mir persönlich kommt es ungelegen, jetzt jemanden einzuladen, weil die 7 Abend liegen mir falsch. Was wir sehen in dieser Geschichte von dem grosszügigen Samariter ist, wie er grosszügig mit seiner Zeit umgegangen ist. Wie er angegangen ist und gesagt hat, hey, ich weiss jetzt, mein Terminplan ist nicht wichtig, aber da ist ein Mensch in Not. Und ich kann nicht vorbeilaufen und ich kann dem Menschen nicht helfen. Ich will dem Menschen jetzt helfen. Und so ist er hingegangen und hat dem Menschen geholfen. 3 Leute sind unterwegs gewesen. 3 Leute. Ein Priester, ein Levit, ein Maus, ein Marie. Und der Weg, den sie gelaufen sind, das war ganz eine ganz wichtige Verbindung zwischen Jerusalem und Jericho. Jerusalem, können wir sagen, war das religiöse Zentrum und Jericho, das war so das Handelszentrum, oder? Dort ist das Geschäft abgegangen, dort hat man geschafft, dort hat man können gute Deals machen, all das. Und wenn man denkt, wir sind auch immer auf so einem Weg unterwegs, zwischen dem religiösen Zentrum in unserem Leben und dem Handelszentrum, dort, wo das Leben abgeht, dort, wo etwas geht, und zwischendrin ist der gefährliche Weg. Und dort ist er gelaufen, der Mann ist überfallen worden. Und der Maus Samaria ist gekommen und hat geholfen. Und ich gehe davon aus, dass der Maus Samaria ein beschäftigter Mann war. Man könnte annehmen, obwohl die Bibel keine klare Aussage macht darüber, Man könnte annehmen, er könnte ein Geschäftsmann gewesen sein. Vielleicht war er ein Dattelhändler gewesen, oder weiss ich nicht was. Jericho war auf einer fruchtbaren Ebene gewesen. Dort hat es viele landwirtschaftliche Produkte gegeben. Dort ist gehandelt worden mit dem. Es könnte ein Händler gewesen sein. Also, der hat seine Geschäfte machen wollen. Der hat dort vielleicht Geld verdienen. Aus irgendeinem Grund ist der gefährliche Weg gelaufen. Es ist eben auch der schnellste Weg gewesen. Das heisst, jemand, der diesen Weg gewählt hat, hat den schnellsten Weg wählen wollen. Der hat nicht viel Zeit gehabt, er hat gesagt, los, ist mir wichtig, ich muss schnell dorthin, ich habe etwas vor dort. Also so ist er unterwegs gewesen. Man weiss nicht genau, was der Maus Samaria hat wollen. Aber was man weiss ist, und das ist entscheidend, er ist der Einzige gewesen, der bereit war, seine Reise zu unterbrechen, ist der Einzige, der bereit war, ich helfe jetzt. Er unterbricht seine Reise. Und höchstwahrscheinlich hat er dafür einen Termin verpasst. Kann sogar sein, dass er etwas anderes nicht hätte machen können, was er geplant hatte. Weil die Unterbrechung, das war doch eine recht grosse, zeitlich. Der eine, hilfst ihm zuerst einmal, dann latscht ihn irgendwie auf dein Reitteil auf, das du da dabei hast, und dann gehst du mit dem noch in eine Herberge und hilfst dort auch nochmal und schaust dort und stellst sicher, dass ihm noch weitergeholfen wird. Das war zeitlich ein grosses Engagement gewesen. Aber er hat sich die Zeit genommen. Er hat sich die Zeit genommen. Und wie grosszügig sind wir mit unserer Zeit? Wisst ihr, Jesus ist ein krasses Vorbild. Wie Jesus grosszügig Zeit in Menschen investiert hat. Er ist immer bereit, seine Pläne zu ändern. Er ist immer bereit, seinen Tagesablauf zu unterbrechen. Er ist immer bereit, für jemanden da gewesen, wenn jemand Hilfe gebraucht hat. Er hat sich um Menschen gekümmert und hat Menschen geheilt. Da war ein Zöllner, oder? Für den hat niemand Zeit gehabt. Mit dem hat niemand etwas zu tun gehabt. Aber Jesus hat sich für den Mann Zeit genommen. Da war eine Frau an einem Brunnen gewesen, hat wollte gerade Wasser holen. Und er war da gewesen und hat sich die Zeit genommen. Und hat mit dieser Frau geredet und die Frau hat komplett ein neues Leben bekommen. Hat Jesus als den Messias dürfen erkennen. Er hat sich Zeit genommen für Kranke, ausgestoßene Menschen. Er hat sich Zeit genommen für Kinder. Das ist noch speziell in dieser Zeit, oder? Ein Rabbi sich Zeit nimmt für Kinder. Ich habe mir überlegt, wie manchmal sind die Jünger mit Jesus unterwegs gewesen und es ist der Moment gekommen, wo Jesus wieder, eben, da hat er sich wieder um eine einzelne Frau gekümmert, die gerufen hat, Jesus, hilf mir. Und dann war er da gewesen, bei dieser Frau. Und die haben andere Sachen gefragt. Wie manchmal haben vermutlich die Jünger zu Jesus gesagt, Jesus, du, schau jetzt mal auf die Uhr, also jetzt nicht, wir haben andere Pläne. Jesus, du weißt, unseren Tagesablauf. Wir haben ihn heute Morgen besprochen, bevor wir losgelaufen sind. Jesus, du weißt, wie viele Leute das jetzt dort warten und wir sollten dringend. Und Jesus, jetzt hör mal auf mit deinen Kindern. Ehrlich, wie manchmal haben das die Jünger gesagt. Ein paar Mal lesen wir es in der Bibel, dass sie es gesagt haben. Verstehen Sie? Aber Jesus ist ja krass gewesen. Er hat das nicht nur ein paar Mal geboten. Wir sehen ja nicht das ganze Leben. Wir sehen nicht die ganzen 3 Jahre, Minute für Minute. Das war ein Style gewesen, den Jesus hatte. Und ich denke, die Jünger sind am Anfang schier verzweifelt. Bis sie vielleicht gecheckt haben, das könnte ein göttlicher Teil sein. Dass man das macht. Wie grosszügig sind wir mit unserer Zeit, wenn Menschen in Not sind. Wenn Gott etwas von uns will. Zeit hat man nie. Nie wirklich. Zeit muss man sich nehmen. Das ist so. Das kennen wir alle, oder? Die Frage ist, für was sind wir bereit, uns Zeit zu nehmen. Grosszügig Zeit zu nehmen. Für einen kranken Freund, ein Telefon, einen Besuch, einen Liebesdienst. Ich habe schon mal gesagt, wisst ihr, ich habe immer zum falschen Moment. Du musst nie denken, ja, wenn der Moment stimmen würde. Wenn es mal im richtigen Moment kommt, dann wäre ich dann schon ein liebevoller, mitfühlender Mensch, oder? Es kommt nie der richtige Moment. Immer falsch. Wir sind jetzt unsere Kids-Camps am Organisieren. Und ein Kids-Camp ist eine spezielle Sache und das Teenager-Camp auch. Das geht eine Woche. Und die Leute, die dort mithelfen, die müssen eine Woche Ferien nehmen, dass sie dort mithelfen können. Also nicht jeder hat einen Job, wo er einfach so viel Ferien hat, dass es nicht drauf ankommt. Viele Leute haben 5 Wochen Ferien und in dieser Zeit hat man noch Familie, hat andere Sachen und so weiter. Und jetzt kommt noch das Kids-Camp oder es kommt noch ein Teens-Camp oder, dazu. Und dann muss man sich überlegen, ja, will ich jetzt das? Ist mir das wert, dass ich jetzt die Ferien nehme oder nicht? Bin ich bereit, 1 Woche von meiner Ferien für das zu geben? Kids Church, eine permanente Not. Ich erlaube mir das wirklich einfach auch zu betonen, weil wir sind nicht die Einzigen, die das so haben, sondern es ist irgendwie ein Phänomen. Man sieht Not nicht recht, wenn es um Kids geht. Man sieht nicht recht, was da für ein Wert drin ist, die Kinder dürfen zu prägen, Sonntag für Sonntag. Wenn sie da ankommen, verstehen Sie, das ist auch eine Art Alpha-Kurs. Sonntag für Sonntag bei diesen Kindern. Fundament bauen, in Glauben investieren von diesen Kindern. Diesen Kindern Jesus lieb machen, dass die Kinder schon mit einer Beziehung zu Jesus in die Schule gehen. Das ist Kids Church. Aber man sieht die Not nicht so, oder? Permanent zu wenig Mitarbeiter. Letzten Sonntag waren wir mega viele Kids gewesen. 40 Kids im Alter vom zweiten Kindergarten bis in die 5. Klasse. Und wir haben die Vision, dass man die Altersgruppe teilen kann. Einfach zum gerechter werden, diesen Kindern mit den unterschiedlichen Berufen. Wisst ihr, warum teilen wir es nicht? Weil eine Handvoll Mitarbeiter fehlt. Eine Handvoll. Nicht mehr. Aber ohne die Handvoll passiert das nicht. Kann es nicht passieren. Wie grosszügig sind wir mit unserer Zeit, wenn wir so etwas hören? Wie grosszügig? Denkt man, hey, ich sehe die Not. Und von jetzt an bin ich ein Teil da. Von jetzt an helfe ich da mit. Dass wir nicht einfach bei den Kindern bleiben. Nächste Woche haben wir Gebetsabend. Wir haben hier Gebetsabend in der Halle 5. Es ist zusammen, es ist in der Allianz Gebetswoche. Und es ist zusammen mit anderen Kindern von der Allianz, die auch hierher kommen können. Und eigentlich müssten wir sagen, das muss hier in dem Saal stattfinden, oder? Weil es kommen so viele Leute, es kommen mindestens 200-300 Leute an so einem Gebetsabend. Weil was ist das Wertvollste, was wir machen können für Menschen in Not? Und was ist das Wertvollste, was wir machen für eine Stadt, für eine Regierung und für eine Region, wo wir wohnen? Was ist das Wertvollste? Beten. Das ist das Wertvollste. Und ganz ehrlich, es ist eigentlich das Einfachste. Das Problem ist, es kostet dich eine Arbeit. Es kostet dich eine Arbeit. Wenn du sagst, ich komme da hin und sagst, ja, das kostet mich eine Arbeit, wenn ich da dabei bin. Und ehrlich gesagt, ich bin gerade an einer spannenden Serie. Oder nein, das ist mein Clubabend oder das ist mein weiß ich nicht was Abend. Aber eigentlich, die Halle, die müsste voll sein. Mit Menschen, die sagen, hey, der Abend, den investiere ich. Da will ich grosszügig in meiner Zeit sein, weil ich die Not sehe. Und ich sehe die Power von dem Gebet. Ich sehe die Effizienz von einem Abend beten. Da ist keine größere Effizienz in deinem Leben, wenn du das machst, oder? Sind wir bereit, den Abend zu geben für das? Und ja, etwas anderes kannst du nicht machen an diesem Abend. Etwas anderes musst du halt zurückstellen, etwas anderes geht nicht. Alpha-Kurs, sind wir bereit, 7 Abende einzusetzen? Damit dein Freund, dein Nachbar. Sind wir bereit, andere Sachen liegen zu lassen? Sportabend. Ferien verschieben. Ui. Sind wir bereit? Wären wir bereit? Wären wir bereit, unsere Ferien zu verschieben, weil der Nachbar sagt, hey, ich komme gerne mit an den Alpha-Kurs. Dann merkst du, jetzt bin ich aber 2 Wochen in der Ferien, das geht nicht, oder? Und wir sind nur bereit, so Sachen zu machen, wenn wir sehen, wie ernsthaft das er verletzt ist, oder? Aber wenn wir denken, der braucht eigentlich gar nicht so Hilfe. Es ist gar nicht so dringend, dass er Jesus kennenlernt, oder? Es ist gar nicht so wichtig, dass er eine Ewigkeitsperspektive hat. Dann schieben wir die Ferien vermutlich nicht. Sind wir bereit, uns Zeit zu nehmen, jemanden einzuladen? Sind wir bereit, die Zeit zu nehmen, in eine Beziehung zu investieren zu jemandem? Einfach, wir wünschen auch, dass er Gott kennenlernen darf. Sind wir bereit, jemanden an den Kurs zu begleiten? Vielleicht kennen wir Menschen, die Hilfe brauchen. Vielleicht sehen wir die Not. Vielleicht sehen wir das Herz von Gott für die verlorenen Menschen. Aber der Faktor Zeit, der ist einfach da. Aus nichts kommt nichts. Und ich würde dich ermutigen, lass uns grosszügige Samariter sein im Umgang mit unserer Zeit. Lass uns grosszügige Samariter sein im Umgang mit unserer Zeit, wenn es um Menschen geht und wenn es um Gottes Reich geht. Gottes Reich ist die Antwort auf die Not der Menschen. Gottes Reich ist die Antwort auf die Not der Menschen. Zweite Grosszügigkeit, die wir auch sehen bei dem Mann aus Samaria, das ist nämlich Grosszügigkeit mit seinem Geld. Der grosszügige Samariter, der geht also hin, packt den Verletzten auf seinen Esel, geht mit ihm in die nächste Herberg, dass ihm der weiterhelfen könnte. Wir lesen das miteinander, Lukas 10, 34 und 35. Dann setzte er ihn auf sein eigenes Reittier, brachte ihn in ein Gasthaus und versorgte ihn mit allem Nötigen. Also dort in dem Gasthaus hat er nochmal alles gegeben, was er hätte können geben, alles, was er hätte für den Mann machen können, das hat er nochmal gemacht in dem Gasthaus. Am nächsten Morgen nahm er 2 Denare aus seinem Beutel, gab sie dem Wirt. Sorge für ihn, sagte er. Und sollte das Geld nicht ausreichen, werde ich dir den Rest bezahlen, wenn ich auf der Rückreise hier vorbeikomme. Der Mann aus Samaria hat gemacht, was er konnte. Und zusätzlich war er bereit, die Hilfe zu finanzieren, die er selber nicht geben konnte. Das ist eine coole Überlegung, oder? Was er konnte machen, hat er gemacht. Aber dann hat er gemerkt, hey, das übersteigt seine Möglichkeiten. Aber dann hat er gesehen, okay, ich will aber das finanzieren, dass das gleich dem Macher geholfen werden. Die Geschichte ist ja nicht tatsächlich so passiert. Das tut dich vielleicht jetzt beruhigen, oder? Die hat sich nicht wirklich so ereignet. Sondern Jesus hat die Geschichte erfunden. Jesus ist gekommen und hat gesagt, hey, ich erzähle jetzt eure Geschichte, dass ihr ein paar wichtige Sachen checkt im Reich von Gott. Und dann hat er die Geschichte erzählt. Dafür können wir davon ausgehen, dass Jesus sich sehr genau überlegt hat, was kommt alles in die Geschichte ein und was nicht. Also nach meiner Überlegung hätte die Geschichte auch einfach so sein können, er hat dem Mann geholfen und der Mann ist wieder besser gegangen und hat ihn in die Herberge gebracht und dort ist er gesund geworden und super, alle zusammen lieben die Geschichte vom barmherzigen Samariter. Wieso bringt jetzt Jesus noch den Kohlen ins Spiel? Wieso? Wieso muss man jetzt plötzlich noch Geld geben? Ich meine, jetzt hat er geholfen, jetzt muss er noch Geld geben. 2 Denare, das sind 2 Tageslöhne. Eigentlich sind etwa 10% von einem durchschnittlichen Monatslohn, wo Jesus da ins Spiel gebracht hat. Und dann hat er gesagt, okay, ich gebe noch die 2 Denare, aber wenn es denn noch mehr braucht, gebe ich auch noch mehr. Also er hat gesagt, okay, ich gebe so 10% von einem Monatslohn, lohne ich schon mal da. Dann könnt ihr schon mal etwas machen mit dem. Und wenn ihr mehr braucht, ich gebe auch noch mehr. Ich gebe auch noch den Rest, oder? Jetzt habe ich mir überlegt, könnte es sein, dass Jesus eine kleine Anspielung gemacht hat auf den Zehnten, auf das Prinzip, das biblische Prinzip, dass man 10% von seinem Einkommen ins Reich von Gott investiert. Und jetzt kannst du kommen und kannst sagen, das ist überstrapaziert, das Beispiel. Mit dem Link hier zu machen, das ist überstrapaziert und dann muss ich dir vollkommen recht geben. Aber mir gefällt die Überlegung mega gut. Mir gefällt's. Ich glaube, es ist so. Es ist auch das, ob jetzt das Jesus so wählen, Jesus hat sein Spiel gebracht, Jesus hat die 2 Denare genannt, die 2 Tageslöhne, ob das der Punkt ist, aber ich lebe nach dem Prinzip. Und ich glaube, das ist ein göttliches Prinzip, dass wir 10% von dem, was wir haben, von unserem Einkommen, wirklich ins Reich von Gott investieren, dass Not von den Menschen kann begegnet werden im Reich von Gott und wenn nötig auch noch größere Opfer bringen können. Mir gefällt das Beispiel. Aber wir können es wieder vergessen. Die Frage ist, wie grosszügig sind wir mit unserem Geld? Das müssen wir gleich entgegennehmen, oder? Jesus hat das Geld ins Spiel gebracht. Wie grosszügig sind wir mit unserem Geld, wenn es darum geht, jemand anderem zu helfen oder das Reich von Gott zu bauen? Der Samariter, der war grosszügig mit seiner Zeit, aber auch noch mit seinem Geld. Das gehört irgendwie wie zusammen. Er hat seine finanziellen Mittel eingesetzt, einfach um zu helfen auch. Er hätte ja auch können sagen, ich habe ihn jetzt schon zusammengelesen auf der Strasse. Mein Sattel ist da auch voll Blut geworden, weil ich den jetzt da hingeschleicht habe. Die Herberge, jetzt könnt ihr schauen. Das sollen andere, oder? Haben sicher noch einen Gönnerverein irgendwo, da können auch noch etwas machen oder so. Sonst könnt ihr Spenden sammeln, aber hört, da ist er jetzt der Verletzte. Schaut für den. Ich finde, er hat immer noch recht viel gemacht und riskiert auf dieser schwer gefährlichen Strecke, oder? Aber er hat das nicht gemacht. Ich glaube, wir Menschen, jeder Mensch kommt von Gott 3 Ressourcen über in seinem Leben. Fähigkeiten, die wir haben. Gott begabt uns, gibt uns Fähigkeiten. Das zweite ist die Zeit, die Gott uns gibt. 24 Stunden am Tag, 7 Tage in der Woche. Und das dritte sind finanzielle Möglichkeiten. Unser Geld, unser Hab und Gut, das, was wir haben. Die Frage ist, wie grosszügig sind wir mit dem, was Gott uns anvertraut? Wie grosszügig sind wir mit dem, was Gott uns anvertraut? Und Grosszügigkeit ist ein wichtiger Aspekt, den Jesus immer wieder gelehrt hat. Und ich kann nicht alle Beispiele sagen, aber da gibt es ein Beispiel, das mich immer wieder berührt. Das ist eine Witwe. Wir lesen von einer Witwe in der Bibel. Und jetzt ist Jesus und hat die Witwe beobachtet, wie sie 2 kleine Münzen in einen Opferstock hier geworfen hat im Tempel. Und das ist eigentlich wenig gewesen, oder? Für viele, die da waren, haben gedacht, oh, das nützt ja nicht viel, das bisschen, das die da gibt, oder? Aber die ist hingegangen und hat die zwei Münzen datiert und Jesus hat den Moment genutzt und gesagt, hey, ich will etwas Wichtiges lehren. Etwas ganz Wichtiges über Grosszügigkeit im Leben. Die Frau, die hat alles gegeben, was sie hatte. Mit dem Wenigen hat sie alles gegeben, was sie hatte. Und ganz viele andere Menschen, die gehen aus ihrem Überfluss, dort, wo sie einfach genug haben, sagen, da kann ich auch noch etwas Gott geben. Da kann ich auch noch etwas rein tun. Und das wirkt dann vielleicht sogar mehr wie das Wenige, versteht ihr? Aber was Jesus in dem Moment gesagt hat, hey, es kommt nicht auf die Höhe vom Betrag an, es kommt auf die Bereitschaft an, Gottes Opfer zu bringen. Es kommt auf die Grosszügigkeit an von einem Menschen und die Grosszügigkeit sieht bei jedem Menschen anders aus, je nachdem, was er für Möglichkeiten, was er für Ressourcen hat. Aber es geht um die Grosszügigkeit, um das Herz, das er gesehen hat. Ein anderes Beispiel, jetzt ein reicher Mann, der hat eigentlich alles gehabt, was er wollte. Und er hat auch Jesus nachfolgen. Und er ist ein sehr aufrichtiger Mann und er wusste, auch die Gebote und so, die jüdischen Gebote sind wichtig. Und er hat alle diese Gebote eingehalten. Und dann ist er zu Jesus gegangen und gesagt, Jesus, ist das okay, lange das alles? Und ich will dir wirklich nachfolgen. Und ich will das ewige Leben und ich will mit dir unterwegs sein. Und dann gibt Jesus eine Antwort und die ist schockierend ein bisschen. Matthäus 19, Vers 21. Wenn du vollkommen sein willst, geh, verkaufe alles, was du hast und gib den Erlös den Armen und du wirst einen Schatz im Himmel haben. Und dann folge mir nach. Der Mann war reich. Der Mann hatte grosse Sicherheit in seinem Leben, in finanzieller Hinsicht. Und hat nicht den Mut gehabt. Er hat nicht den Mut gehabt, in dem Moment voll und ganz sein Leben dem Jesus anzuvertrauen. Das ist nicht ein Grundsatz, wo Jesus sagt, wenn jeder, der mir nachfolgen will, muss sein ganzes Vermögen verkaufen, oder? Aber du musst dir die Überlegung gleich mal machen, wenn Jesus jetzt vor dir steht und wir sagen, hey Jesus, ich will mit dir kommen jetzt. Und Jesus würde sagen, okay, verkauf mal alles, was hast. Weil das brauchst du nicht bei mir. Weil ich bin deine Sicherheit. Ich bin dein Versorger. Ich bin dein Schutz. Verkauf alles und komm mit. In der Bibel steht, der Mann war enttäuscht, als er das gehört hat. Weil er sich das nicht vorstellen konnte. Haben wir den Mut, grosszügig zu sein in unserem Leben, auch wenn es uns etwas kostet? Haben wir den Mut, zum grosszügig zu sein, auch wenn es nicht aus dem Überfluss kommt? Ich habe mal einen Nachbar gehabt, wir sind ab und zu mit denen zusammengesessen und er hat mir erzählt, wie er mit seinem Grossvater als Bub viel unterwegs war. Und er ist immer davon ausgegangen, sein Grossvater ist Millionär. Immer. Weil sein Grossvater dermassen grosszügig war. Er hat gesagt, jedes Mal, wenn ich mit dem Grossvater unterwegs bin, wir sind noch in ein Restaurant einkehren und es hat noch heisse Schokolade gegeben. Jedes Mal. Ich habe gedacht, der hat so viel Kohle. Meine Mami sagt immer, für das haben wir kein Geld. Aber der Grosspapi, jedes Mal. Als er später älter war und der Grossvater gestorben ist, hat er gewusst, er war ein ganz armer Mann finanziell. Ein armer Mann. Aber er hat in einer Grosszügigkeit gelebt. Versteht ihr? Nicht aus dem Überfluss. Einfach in dieser Grosszügigkeit hineinzuleben. Haben wir den Mut, eigene Sicherheiten loszulassen? Haben wir den Mut, das, was wir sagen, hey, ist so wichtig, auch finanzieller Hinsicht? Wir gehören zu dieser Nation auf dieser Welt. Wir sind wirklich am Geld verpflichtet, oder? Haben wir den Mut, auch gewisse Sachen loszulassen und Gottes Perspektiven anzuschauen? Der Weg, das ist ein gefährlicher Weg, wo der Maus der Maria gelaufen ist. Da sind viele Menschen überfallen worden, immer wieder. Das ist eine berüchtigte Strecke, dass Menschen überfallen werden. Und er hat gesagt, ja, und ich bin bereit, auch die Sicherheit loszulassen. Vielleicht ist das der Grund, warum zwei Menschen nicht geholfen haben. Angst. Aber er hat gesagt, hättest du mir gleich. Wenn es mir halt auch verwünscht, verwünscht es mir auch, aber ich helfe da. Das ist ein harter Gedanke, oder? Haben wir den Mut, wo halten uns Sicherheitsbedürfnisse auf in unserem Leben, zum grosszügig sein? Die Bibel sagt nie, du musst grosszügiger sein, so dass es für dich nicht mehr langt. Das sagt die Bibel nicht. Ich rede von einem Sicherheitsbedürfnis. Wo halten uns das zurück, grosszügig sein? Wo fällt es uns schwer, finanziell grosszügig sein, weil wir denken, das kann ich mir nicht leisten. Am Ende dieser Geschichte fragt Jesus, wer ist der Nächste? Und die Antwort ist allen klar gewesen. Der geholfen hat. Der grosszügig seine Zeit eingesetzt hat. Der grosszügig sein Geld gegeben hat. Das ist doch der Nächste Liebe gelebt hat. Der bereit ist, auch etwas zu riskieren. Das ist der, der Nächstenliebe wirklich gelebt hat. Lukas 10, Vers 36 und 37. Wer von den dreien hat an dem, der dem Wegelagern in die Hände fiel, als Mitmensch gehandelt, als Nächstenliebe gelebt? Und dann hat der Gesetzeslehrer die Antwort gegeben. Der, der Erbarmen mit ihm hatte und ihm geholfen hat. Da sagte Jesus zu ihm, dann geh und mach es ebenso. Gang und mach's genau gleich. Gang und nimm dir das als Vorbild in deinem Leben. Gang und lebe so, wie der Mann aus Samaria gelebt hat. Und ich glaube, die Geschichte ist eine riesen Ermutigung, dass wir mitfühlende, grosszügige Menschen sein sollen. Dass wir unsere Augen nicht verschliessen vor der Not der Menschen. Und dass wir grosszügig sein mit den Ressourcen, die Gott uns gegeben hat. In die Menschen zu investieren, ins Reich von Gott zu investieren. Die Frage ist, teilen wir die Liebe von Gott für die Not und die verlorenen Menschen? Teilen wir das? Können wir den Herzschlag ein bisschen teilen mit Gott, wenn er sagt, hey, da sind Menschen in Not? Da können wir nicht einfach vorbeilaufen. Teilen wir den Herzschlag, wenn es um verlorene Menschen geht? Sind wir bereit, unsere Pläne zu unterbrechen? Sind wir bereit, Sicherheiten loszulassen? Sind wir bereit, unsere Zeit und unser Geld zu investieren, um anderen Menschen zu helfen und grosszügig Reich von Gott zu bauen? Denkst du, der Mann aus Samaria hat es richtig gemacht? Wer denkt, der Mann aus Samaria hat es richtig gemacht? Wer denkt das? Er hat es richtig gemacht. Er hat angehalten, er hat alles riskiert und hat grosszügig seine Zeit gegeben und grosszügig auch sein Geld gegeben. Wenn du denkst, er hat es richtig gemacht, dann heisst die Antwort von Jesus für dich persönlich, gang und leb genau so. Gang und leb genau so. Können wir beten miteinander. Jesus, wir danken dir, dass du ein grosszügiger Gott bist. Jesus, wir danken dir, dass du jeden von uns liebst und deine Grosszügigkeit, dass wir dir spüren in unserem Leben. Du sagst, du gibst uns das Leben in der Fülle. Du hast alles, was wir brauchen für uns. In dir dürfen wir Frieden haben, in dir dürfen wir Erfüllung haben. Du bist unserem Versorger, wir werden immer genug haben. Danke dir für jede Stunde in meinem Leben. Ich danke dir für jeden Tag in meinem Leben. Ich danke dir für die Fähigkeit, die wir dürfen haben, jeder da innen. Danke für alles, was du uns gibst. Und Jesus, wir wollen jetzt aus deiner Hand nehmen, wir wollen jetzt sehen, dass es Ressourcen sind, die du uns schenkst. Und ich bete dafür, dass wir grosszügige Menschen dürfen sein, wie der Mann aus Samaria. Dass wir uns sagen, hey, das ist in meiner Hand und ich darf sie einsetzen. Ich habe es empfangen und ich darf sie einsetzen. Ich darf grosszügig sein mit meinem Geld, ich darf grosszügig sein mit meiner Zeit, die ich habe. Ich darf grosszügig sein mit meinen Fähigkeiten, die ich habe. Und ich bete dafür, Jesus, dass wir immer offene Augen für die Not haben. Dass wir deine Augen dürfen haben, mit deinen Augen dürfen sehen. Wo du die Not siehst auf dieser Welt. Wo du die Not siehst in meiner Nachbarschaft. Wo du die Not siehst bei meinem Freund, bei meinem Arbeitskollegen. Schenk uns offene Augen. Und schenk uns ein Herz, das sich in dem Moment mit deinem Herz connected tut, Jesus. Danke dir viel, viel mal. Amen.